Inside Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen aus dem Finanzherz der Welt, der New York Stock Exchange an der Wall Street hier in den USA. Und da haben wir natürlich auch gerade wichtige Themen rund um die Eskalation in Nahost, die glücklicherweise erstmal wieder nach Entspannung aussieht. Darüber und wie man das als Anleger am besten für sich nutzt, bespreche ich jetzt mit Jens Klatt. Er ist Marktanalyst beim Online-Broker XTB. Jens, schön, dich hier in New York zu sehen.
Ja, hallo Manuel, freut mich riesig, hier sein zu dürfen. Quasi ein Kindheitstraum, der da so ein bisschen für mich in Erfüllung geht. Und ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Mal gucken, was mir jetzt Spannendes einfällt zu den Märkten. Ich bin selber ziemlich overwhelmed, ehrlich gesagt. Also wenn man hier reinkommt, das ist schon, das ist was anderes.
Das Parkett hier in New York ist wirklich so das Finanzherz der Welt. Und momentan sind hier auch die politischen Entscheidungen ja ganz wichtig. Geopolitik ein großes Thema, was in Washington so entschieden wird. Es sieht ja so aus, dass erstmal so Entspannung wieder in den Nahostkonflikt kommt. Siehst du da noch Gefahr, dass das die Märkte stärker bewegen könnte?
Ich glaube, das kommt drauf an. Also das hängt so ein bisschen, glaube ich, ab vom Iran. Bei dem habe ich so den Eindruck, dass die deeskalieren. Also das gab jetzt ja gestern zum Wochenbeginn ja, ich nenne es mal Vergeltungsschlag, so wirklich eine Vergeltung war es nicht. Es war so eher Richtung symbolischer Charakter bei den Militärstützpunkt dort im Katar, glaube ich. Und der Markt wurde ja auch sofort zurückgekauft infolge dieses kurzen Dips, den wir zu sehen bekommen haben, was ein ganz klares Signal eigentlich ist, dass dort keinerlei weitere Eskalation erwartet wird. Und ausgehend hiervon, denke ich mal, dürfen wir das Gröbste überstanden haben. Ich bin gespannt, wie gesagt, also wenn der Iran jetzt überraschend in irgendeiner Form tätigt würde, was könnte eine Überraschung sein? Vielleicht tatsächlich doch die Schließung der Straße von Hormuz oder dergleichen, die für die Weltwirtschaft eine mittelschwere Katastrophe wäre, möchte man vielleicht sagen. Aber summa summarum sieht es danach aktuell jedenfalls nicht aus. Sieht eher danach aus, als wenn sich das Regime, das Mullah-Regime hier im Iran irgendwie an der Macht halten möchte und infolgedessen eher auf eine Deeskalation als auf weitere Eskalation geht.
Wenn wir auf die US-Märkte schauen, muss man schon sagen, europäische Märkte, Deutschland, ist dieses Jahr ein bisschen mehr in Fahrt gekommen als die US-Märkte, die sonst ja eigentlich die Outperformer sind. Gehören aber US-Aktien trotzdem ins Depot?
Ich würde sagen, ja, auf jeden Fall. Ich muss sagen, so im Nachgang, also das hat jetzt so ein bisschen, ich sag mal, einen Rückschaufehler vielleicht in gewisser Form. Aber im Nachgang muss ich sagen, vielleicht macht es Sinn, dass europäische Aktien zum Beispiel, deutsche Aktien besonders stark nachgefragt worden sind. Wenn man sich einfach mal rein fundamentale Kennzahlen anschaut, also Schiller KGV zum Beispiel, in dem Zusammenhang ist da ganz interessant. Das stand zu Jahresbeginn und auch immer noch auf einem Level, wo ich sagen würde, das ist eine Unterbewertung von europäischen, von deutschen Aktien im Vergleich zu extrem gut laufenden US-Aktien eben. Und in diesem Zusammenhang, dass da so ein bisschen, ich sag mal vor allem von dem Hintergrund, ganz besonders in Deutschland, fiskalpolitischer Stimulus, Merz-Regierung und dergleichen, Schuldenbremse, die man lockert und dergleichen. Man hat einfach in der Kombination einen relativ guten Cocktail gehabt, der da eine Nachfrage begünstigt nach eben europäischen deutschen Titeln. Aber, um deine Frage zu beantworten, ich würde sagen, US-Titel gehören weiter auf jeden Fall ins Portfolio. Es ist natürlich so, klassisches Cherry-Picking würde ich jetzt mal sagen. Also das heißt, sich Kirschen rauspicken. Wir haben ja beispielsweise aktuell weiter im Bereich KI eigentlich enorme Entwicklungen. Und da gibt es Titel, da schaut der eine oder andere skeptisch drauf und sagt, Mensch, KGVs sind relativ hoch bewertet. Eine Palantir ganz besonders vielleicht oder auch eine Tesla. Auf der Kehrseite wiederum, ja, wo ist denn da der Deckel, den ich draufsetzen kann? Also welches Potenzial? Nehmen wir Tesla als gegebenes aktuelles Beispiel einfach. Wo ziehe ich da die Gewinnobergrenze rein, wenn jetzt Autos selber fahren, wenn irgendwelche humanoiden Roboter kommen und dergleichen. Und ich glaube, in dem Zusammenhang hat die Wall Street immer noch absolut eine Daseinsberechtigung im Portfolio. Und ich würde dann auch eben sagen, US-Aktien wie eine Tesla, wie eine Palantir, sollte man als Beimischung auf jeden Fall in Betracht ziehen.
Jetzt haben wir auch ganz oft immer über die Magnificent Seven gesprochen. Die sind dann durch die Decke gegangen. Dann gab es wieder einen Dämpfer. Aber trotzdem sind das ja Unternehmen, die ein gutes Geschäftsmodell haben und die sehr ordentlich am Markt agieren.
Absolut. Also nehmen wir in dem Zusammenhang eine Google beispielsweise. Selbst Google spielt da ja im Zusammenhang mit Waymo auch, autonomes Fahren beispielsweise, zum Beispiel schon mit, Bereich KI sowieso. Eine Microsoft, Stichwort ChatGPT, auch KI, genau das Thema. Wir haben eine Meta zum Beispiel, Meta Platforms in dem Zusammenhang. Eine Nvidia, brauche ich gar nicht weiter darüber reden im Grunde genommen. Also wenn wir es von einem Goldrausch sprechen, man weiß ja nie, ist das alles nachhaltig. Ich glaube, dass die Anzeichen verdichten sich, ist KI-Entwicklung, die dürfte sich weiter fortschreiben. Aber naja, Nvidia ist diejenige, welche Firma, die aktuell eben die Schaufeln in diesem Goldrausch verkauft und ausgehend hiervon auch absolut weiter ein ganz solider Player in diesem Bereich, an den auch kaum jemand anders ranreicht. Also in dem Zusammenhang würde ich sagen, ja, also Magnificent Seven, auch hier als Beimischung, hört sich schon ein bisschen seltsam an. Eigentlich, es dürfte schon, ich sag mal, ein grundsolides Fundament auf dem Mag 7 aufbauen. Und man dürfte nicht unbedingt schlecht positioniert sein als Anleger.
Jetzt sprechen wir auch immer wieder über finanzpolitische Themen und die Notenbank Fed ist ja schon ein ganz wichtiger Faktor für die Märkte und beeinflusst da auch ganz viel. Wie siehst du da die aktuelle Lage, wenn wir auf die US-Notenbank schauen?
Ich bin echt überrascht. Also wir hatten jetzt ja in der vergangenen Woche die Fed-Leitzinsentscheidung, die zweite mit den sogenannten Economic Projections, die veröffentlicht worden sind. Die sind deswegen so spannend, weil es gibt ja immer diesen Dotplot. Also das heißt, was erwarten jetzt eigentlich die ganzen stimmberechtigten Fed-Mitglieder für dieses Jahr bis Ende des Jahres, beziehungsweise bis dann auch Ende der folgenden Jahre? Was erwarten die in diesem Zusammenhang, im Zusammenhang mit geldpolitischen Schritten? Also das heißt Zinsniveaus und dergleichen. Und es war erstaunlich. Also wir haben im übertragenen Sinne zwei Lager. Also wir haben das eine Lager, welches sagt, mindestens zwei Zinssenkungen. Gucke ich mir den Terminmarkt an, sind wir sogar jetzt langsam schwanken in Richtung drei vielleicht sogar bis Jahresende. Und das andere Lager sagt im Grunde genommen, wir müssen weiter auf dem Status quo verweilen. Und das Spannende ist ja, die haben ja gar keine Grundlage eigentlich zu argumentieren. Also das hat eher so einen politischen Anstrich, würde ich mal sagen. Das ist so à la, na, den Trump mögen wir nicht und jetzt halten wir den Zins einfach, weil der will die Zinsen gesenkt haben. Und das Spannende dabei ist eben, man kann es kaum noch argumentieren eben. Also wir haben reinkommende Inflation beispielsweise, wir haben eine, ich sag mal, rein auf den ersten Blick durchwachsene Lage am US-Arbeitsmarkt. Das ist wie eine Konjunkturdelle in gewisser Form und geldpolitisch lockerer Kurs, auch im Vergleich beispielsweise mit der Europäischen Zentralbank, die ja den Zins weiter aggressiv am Senken ist, ist es eben so, dass ich dann sage, naja, jetzt muss die Fed langsam mal nachziehen, um dort dann auch in diesem Zusammenhang dieser ganz natürlichen Bedarf an Liquidität und lockerem Geld eigentlich eben nachzukommen. Und ausgehend hiervon muss ich ganz ehrlich gestehen, ich bin aktuell extrem überrascht und mal gucken, wie lange sich dieser Widerstand halten lässt. Aber genau darin könnte eine Chance für die zweite Jahreshälfte liegen, dass dann nämlich plötzlich diejenigen, welchen Kritiker oder Trump-Skeptiker eben sich dann doch einsichtig zeigen und infolgedessen mehr Zinssenkungen dann doch vielleicht kommen als das, was der Markt aktuell eben erwartet.
Und ist jetzt Donald Trump mehr ein Risiko oder vielleicht doch eine sichere Bank ist vielleicht jetzt übertrieben, aber jemand, der Deals machen will und die Wirtschaft nach vorne bringen will und am Ende wird es vielleicht dann gar nicht so schlimm, auch mit den Zöllen und so, wie es dann vielleicht schon mal im Blick war?
Ich glaube ehrlich gesagt, Trump, der tut gerade einiges dafür, irgendwie den Zins runterzubekommen. Und ich glaube, diese von uns dann wahrgenommenen Wahnwitzigkeiten wie Importzölle oder jetzt beispielsweise auch diese militärische Eskalation im Iran zum Beispiel, ich glaube, das sind verzweifelte Versuche seinerseits, irgendwie den Zins runterzubekommen, den Job zu machen, den die Fed nicht macht. Und das, was man eben dann versucht, ist, man schürt Unsicherheit, die den Bondmarkt ja wiederum dazu dann bringt, sichere Häfen anzusteuern und die Zinsen runterzubringen. Und demnach tendiere ich langsam sogar in die Richtung, dass ich sage, der Donald Trump, der ist eventuell doch nicht ganz so der böse Bube, wie man ihn immer gerne so hinstellt in dem Zusammenhang. Der hat eine Vision, die er halt irgendwie versucht zu realisieren. Und in dem Zusammenhang würde ich mal sagen, auch da ist die Fed jetzt, also als US-Notenbank im Hinblick auf den geldpolitischen Kurs in der Pflicht, auch, naja, um dann vielleicht Herrn Trump nicht alle Lorbeeren einheimsen zu lassen, in Anführungsstrichen, in just jenem Moment, wenn er mit seinem Plan, den er verfolgt, mit diesem Weg, den er verfolgt, dann unterm Strich vielleicht doch Erfolg hat. Und wenn die Fed da nichts zu beigetragen hat, dann könnte Herr Trump hergehen und sagen, das ist alles auf meinem Mist gewachsen. Und das möchte man dann vielleicht ja auch nicht unbedingt.
Das heißt so, die Prognose und wie Anleger sich positionieren sollten, ist erst einmal eher positiv für die zweite Jahreshälfte?
Ich glaube schon. Also wenn ich mich so umhöre, wenn ich mit Anlegern generell spreche, ich bin immer noch erstaunt, wie skeptisch die teilweise sind. Und ich auch selber, ich muss das für mich selber auch sagen, wie skeptisch ich bin. Also wenn ich auf den DAX zum Beispiel schaue, es fällt mir extrem schwer, da was Positives zu finden, die Gesamtsituation. Und ausgehend hiervon, ich glaube genau diese Skepsis, die wird am Ende die Hosse weiter nähren. Also ich glaube, wir haben eine realistisch gute Chance, wenn nicht etwas völlig Unvorhergesehenes passiert, also ein schwarzer Schwan, grauer Schwan in gewisser Form vielleicht auch irgendwo, dass wir neue Allzeithochs an der Wall Street markieren und auch dass die Rallye im DAX nach einer Konsolidierung, die wir vielleicht jetzt mal brauchen, nach diesem ziemlich guten ersten Halbjahr, dass die sich aber fortschreibt. Und ich sage es dann mit Bezug auf den DAX gerne, dass die 25 in 25 noch realistisch wird. Also 25.000 Punkte in 2025 eben, dass wir die noch auf der Börsentafel zu sehen bekommen. Aber auch, dass es eben hier an der Wall Street weiter aufwärts geht.
Gutes Ziel. Dankeschön an Jens Klatt, Marktanalyst beim Online-Broker XTB, heute an der Wall Street. Und danke Ihnen und euch, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Alles Gute und bis bald. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.